Wir dürfen den zweiten Petrusbrief aufschlagen, Kapitel 1. Wir sind gerade im 6. Vers und da gibt es nicht so sonderlich viel vorzulesen. Selbst im Vers 6 ist es ja nur eine Zeile, die wir gerade behandeln, und ich lese es euch trotzdem an. Kapitel 1 im 2. Petrusbrief, Vers 6, da heißt es: In der Erkenntnis aber Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber Ausharren, in dem Ausharren aber Gottseligkeit. Das ist der Vers 6, mit dem wir uns schon eine Weile auch beschäftigen. Wir schauen uns gerade diesen Vers an im Kontext des uns kostbaren geschenkten Glaubens an. Das ist der große Zusammenhang, das ist der große Kontext, in dem diese Aussage gemacht wird, in dem die Aussage steht. Und wir reden darüber und schauen uns gerade an, was unsere Aufgabe im Umgang mit diesem uns kostbaren geschenkten Glauben ist. Also was ist unsere Aufgabe mit diesem Geschenk? Wie sollen wir damit umgehen? Da sind wir in den Versen 5 bis 11, die uns das zeigen, was wir machen sollen, wie wir mit diesem Geschenk letztendlich umgehen sollen. Das Unterthema, mit dem wir uns beschäftigen, ist Heilsgewissheit. So, das große Oberthema, das große Ganze, es geht um den kostbaren Glauben, der uns geschenkt wurde, aber das Unterthema ab Vers 5 ist die Heilsgewissheit. Es gibt eine logische Folge, es gibt Dinge, die miteinander in einer gegenseitigen Wirkung stehen, die uns dabei helfen, dieses Geschenk, das wir empfangen haben, nämlich unser Heil, unsere Rettung, dass wir in dieser Erkenntnis, in diesem Glauben zunehmen und eben Heilsgewissheit bekommen. Dass die Gewissheit unserer Rettung, dass die Gewissheit unseres Heils immer mehr zunimmt. Und Petrus nimmt uns da hinein und sagt: Was ist deine und meine Aufgabe? Was können wir dazu beitragen, dass wir in der Gewissheit, dass wir gerettet sind, dass wir sicher in Gott sind, dass wir da immer mehr zunehmen und fester werden und nicht so schnell da ins Wanken kommen? Und so stellt er uns 7 Paarungen, 7 Dinge, die in einer gegenseitigen Wirkung stehen, die notwendig sind, in denen wir Fortschritte machen müssen, wo wir allen Fleiß da hinein investieren müssen, damit wir in unserem Glauben feststehen. Er sprach davon, dass wir in unserem persönlichen Glauben, in diesem kostbaren Glauben, zum Beispiel die Tugend da erreichen sollen. Also der Glaube braucht die Tugend, um fest zu werden. Die Tugend braucht aber Erkenntnis, um da Fortschritte zu machen und fester zu werden, um zu wachsen. Die Erkenntnis braucht aber Disziplin, um Fortschritte zu machen. So, da gibt es so eine Logik und ein Schritt für Schritt. Glaube braucht Tugend, Tugend braucht Erkenntnis, Erkenntnis braucht Selbstdisziplin, und Selbstdisziplin sollte nicht eine einmalige Entscheidung sein. Disziplin sollte nicht ein einmaliges, sich zusammenreißend sein, sondern Disziplin sollte etwas sein, was andauernd, anhaltend, beständig sein soll, damit wir auch in diesen Dingen zunehmen. Und das war der letzte Punkt, mit dem wir vor dieser zweiwöchigen Pause da stehen geblieben sind. Wir haben uns mit dem Punkt Ausharren beschäftigt, also mit dieser letzten Paarung, mit der vierten Paarung. Was braucht es, damit wir diszipliniert werden, beziehungsweise in der Selbstdisziplin zunehmen? Wir brauchen Ausharren, ein beständiges Bleiben in diesen Dingen. Und so haben wir uns mit diesem Ausharren beschäftigt. Und ich hoffe, nach zwei Wochen, dass ihr gedanklich wieder abgeholt seid. Ich muss sagen, ich muss mich selbst immer wieder abholen. Und ich predige ja und bereite mich vor. Von daher denke ich, ist es auch gut, wenn ich euch vielleicht habt ihr es ein bisschen vergessen und spätestens jetzt wisst ihr, wo wir sind. Also, wir betrachten jeden Punkt aber zweimal, weil er in dieser Aufzählung immer doppelt auftaucht. Und so haben wir uns zwar letztes Mal schon mit dem Punkt Ausharren beschäftigt, aber in der fünften Paarung, die wir heute uns anschauen, nämlich im Ausharren aber reicht Gottseligkeit oder Gottes Furcht, je nach Übersetzung, taucht jetzt Ausharren wieder auf. Und so beschäftigen wir uns heute noch einmal mit diesem Punkt Ausharren und schauen uns aber an, was braucht das Ausharren? Also was müssen wir dazu beitragen? Was ist unsere Verpflichtung? Was müssen wir tun, damit wir in dem Ausharren auch bleiben, damit das Ausharren bei uns wirklich auch zunimmt und immer größere Frucht bringt. Und da schauen wir uns an, was die Schrift dazu sagt und was das mit Gottesfurcht oder Gottseligkeit, je nach Übersetzung, was hat das damit zu tun? Warum braucht Ausharren Gottesfurcht? Das ist die fünfte Paarung und da sind wir schon über der Hälfte und haben noch zwei und dann haben wir diesen Exkurs über Heilsgewissheit dann auch abgeschlossen. Aber so weit sind wir noch nicht. Also schauen wir uns noch einmal das Ausharren an. Ausharren braucht Gottesfurcht, wir gucken uns aber noch mal das Ausharren an. Dass das Ausharren ein Kennzeichen der Kinder Gottes ist, das war die letzte Bibelstunde. Da habe ich euch hineingenommen und versuche euch zu zeigen, dass an verschiedenen Bibelstellen, dass die Schrift sagt, dass das Kennzeichen oder woran erkennt man, ob jemand ein Kind Gottes ist, es zeigt sich eben in dem Ausharren. Und da gibt es zahlreiche Bibelstellen zu diesem Thema, beziehungsweise mit dieser Verknüpfung. Überhaupt ist dieser Begriff Ausharren vor allem im Neuen Testament, gibt es viele, viele Bibelstellen und es ist wirklich ein sehr gewinnendes Bibelstudium, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte euch ein paar weitere Punkte aufzeigen, wo das Ausharren auftaucht und wo wir, ja, damit wir ein besseres Verständnis davon haben, was dieses Ausharren ist. Also, das Ausharren ist nicht nur ein Kennzeichen der wahren Kinder Gottes, sondern das Ausharren ist selbst ein Kennzeichen von Gott selbst. Es ist verankert im Wesen Gottes. Wenn Ausharren Kinder Gottes kennzeichnet, dann hat das einen Grund, weil Gott selbst ein Gott des Ausharrens ist. Und weil Kinder Gottes eben Kinder Gottes sind, widerspiegeln sie sein Wesen, widerspiegeln sie sein Verhalten, sein Denken und da zeigt sich eben, wenn Gott Liebe ist, dann zeigt sich das eben auch in einer Liebe an den Kindern Gottes, dass sie seine sind. Wenn Gott auch ein Gott des Ausharrens ist, dann zeigt sich das natürlich auch eben in dem Ausharren. Und die Bibel lehrt uns, dass Gott selbst oder stellt uns Gott als ein Gott des Ausharrens vor. Wenn ihr mit mir den Römerbrief aufschlagt, ich zeige euch das kurz. Römer Kapitel 15, ich lese ab Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, schreibt Paulus, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also er beginnt und erklärt, was ist der Sinn oder warum haben wir die Schriften, warum hat Gott uns die Schriften gegeben und er sagt, alles was geschrieben wurde, hat ein Ziel, damit wir in dem Ausharren zunehmen, dass wir in der Herrlichkeit oder ja in unserem Glauben dieses Ausharren bekommen. Also das ist die Aufgabe der Schrift, damit wir durch sie Ausharren haben und nicht nur Ausharren, sondern auch die Ermutigung, das Trösten, damit wir dadurch getröstet werden. Die Schrift ist dazu gegeben, damit wir durchhalten. So, das ist, worauf Paulus hier hinaus möchte. Und dann sagt er etwas in Vers 5, etwas Herrliches. Schaut mal. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Also, wir haben die Schrift bekommen von Gott, damit wir in unserem Glauben und ausharren und dadurch durch dieses Ausharren getröstet werden, zu einer Gesinnung gelangen, zu einem Verständnis gelangen, und zwar in der Gesinnung Christi. Das heißt, so leben, wie Christus gelebt hat und auch, uns auch so auf Christus ausrichten, mit dem ganzen Ziel, damit Gott verherrlicht wird. Und damit das möglich ist, oder Paulus sagt, er hat uns etwas gegeben, die Schrift, damit wir Ausharren haben. Warum hat er das getan? Weil Gott selbst ein Gott des Ausharrens ist. Und in Vers 5, der Gott des Ausharrens, also er beschreibt in dem Fall, dass Gott selber einer ist, der beständig bleibt, der ausharrt. Und ich finde das eine herrliche Beschreibung des Wesens zu Gottes, das für uns wirklich zur Ermutigung und zu trösten ist. Gott gibt nicht so schnell auf. Wenn er einen Schluss gefasst hat, auch mit dir und mit mir, in dem, was Gott mit uns macht, in dem Heilsweg, in unserer Erlösung, wenn er gesagt hat, ich will den Willi retten, dann harrt er in diesen Dingen aus. Er geht diesen Weg und er geht den Weg komplett, er geht den Weg bis zum Ende. Das ist ja der Gedanke vom Ausharren, bis zum Schluss gehen. Das haben wir uns in der letzten Bibelstunde angeschaut. Und die Schrift verheißt uns, dass Gott diesen Weg komplett gegangen ist oder komplett geht. Gott selbst ist einer, der ausharrt, er dranbleibt, und zwar in deiner und meiner Erlösung. Und das ist etwas, was dir und mir zum Trost wird oder zum Trost werden sollte, was dir und mir wiederum zur Förderung der Heilsgewissheit und deiner Heilssicherheit beitragen sollte. Das Wissen, Gott selbst ist ein Gott des Ausharrens. Und seine Kinder widerspiegeln sein Wesen, und darum widerspiegelt sich das bei ihnen auch wie in dem Ausharren. So, das ist der erste Einstieg in den zweiten Punkt. Das Ausharren selbst ist ein Wesenszug Gottes. Es gibt eine zweite Stelle, die man in zweierlei Richtungen auslegen kann. Ich möchte euch bitten, mit mir 2. Thessalonicher aufzuschlagen. Und gleich, wie man sie auslegt, beide Auslegungen sind herrlich. Und ich zeige sie euch ganz kurz. Ich möchte euch eine weitere Stelle zeigen. Nicht nur, dass wir die Schrift, das Zeugnis der Schrift haben, dass Gott selbst in unserer Erlösung ein Gott des Ausharrens ist, sondern dass Christus auch mit diesem Wesenszug verglichen wird oder in Bezug gebracht wird. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 5. Lass mich ab Vers 1 vorlesen. Wenn ich das vorlese, dann versteht ihr, warum meine Einleitung so war, wie sie war. In 3, Vers 1. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. So gut kennt Paulus mittlerweile die Menschen, ja, und auch die Seien. Die Treue ist nicht alle Menschen Sache, also das können nicht alle. Aber auf der anderen Seite, schaut mal, treu ist aber der Herr, der euch stärken und von dem Bösen bewahren wird. Also Menschen sind nicht treu, aber Gott ist treu. Wir haben aber, Vers 4, im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Also er freut sich darüber, dass das Wort Gottes läuft. Und er bittet zugleich, auch betet dafür, dass das Wort Gottes weiterläuft, dass es in der gleichen Weise auch da an den anderen Orten sich verbreitet. Und in diesem Zusammenhang ermutigt er sie dazu und sagt aber auch, dass der Herr treu sein wird. Warum? Weil er dazu vermag, unsere Herzen auf die Treue auszurichten, auf das Ausharren auszurichten. Und ich möchte euch zeigen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, den Vers 5 auszulegen. Man kann es so verstehen. Man kann sagen, der Herr richte euer Herz auf die Liebe und auf das Ausharren des Christus. Das heißt, der Herr soll in eurem Herzen etwas bewirken, damit ihr eine Liebe zu Gott habt. Also er richte euer Herz, dass eure Liebe auf Gott ausgerichtet ist. So kann man es verstehen. Und genauso auch, er richte euer Herz auf das Ausharren des Christus. Das heißt, dass ihr auf Christus wartet und auf ihn ausharrt, bis er wiederkommt zum Beispiel. So kann man diesen Vers verstehen. Also, dass wir beten, dass unser Herz Gott liebt und dass unser Herz auf Jesus ausgerichtet ist und bei Jesus ausharrt. So kann man verstehen und wäre jetzt nicht falsch, weil das mit Sicherheit eine Wahrheit ist. Aber ich verstehe den Vers etwas anders. Schaut mal, ich meine, zumindest zu dem Zeitpunkt meines Erkenntnisses, Folgendes. Der Herr aber richte euer Herzen auf die Liebe Gottes. Das heißt, der Herr zeigt euch, er richte euch nicht auf die Liebe, die ihr zu Gott habt, sondern er richte euer Herz auf die Liebe Gottes zu euch. Der Herr soll euch permanent zeigen, wie sehr er euch liebt. Und warum ist das notwendig? Das brauchen wir zum Ausharren. Das ist die Tröstung, das ist die Ermutigung. Wir sind Geliebte. Das ist etwas, was wir brauchen zur Heilssicherheit, zur Heilsgewissheit. Ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Und darum, das ist, was Paulus, meine ich, sagen möchte. Der Herr selbst möchte euch doch das ins Herz geben, und damit ihr permanent so ausgerichtet seid, nämlich, ich bin von Gott geliebt. Und dann sagt er aber etwas anderes, also das Zweite sagt, und noch etwas, das Herz muss noch auf etwas anderes ausgerichtet sein. Nicht nur, dass wir von Gott geliebt sind, sondern auf das Ausharren des Christus. Also nicht in dem, dass wir auf Christus ausharren, auf ihn warten, sondern dass wir nicht nur die Liebe Gottes sehen, sondern auch das Ausharren des Christus sehen. Dass wir sehen, dass unser Christus ein Gott des allen Ausharrens ist. Das heißt, dass er den ganzen Weg geht bis zum Ende, eben auch mit uns und seine Liebe mit uns. Er harrt nämlich aus in dem Erlösungswerk. Er harrt aus bis zum Ende. Er geht den ganzen Weg. Und Paulus sagt, euer Herz soll darauf ausgerichtet sein. Ihr sollt permanent wissen, ihr seid von Gott geliebt und Jesus harrt für euch aus. Er verwendet sich für uns gottgemäß in allen Umständen unseres Lebens. Er harrt aus. So in dieser Weise, wir haben also das Zeugnis der Schrift, nicht nur, dass Gott selbst eben ein Gott des Ausharrens ist, sondern Christus eben auch mit ihm da in Zusammenhang gebracht wird. Wir wissen, dass Christus ausharrt, oder? Wir sind gerade Markus Evangelium in der Passionsgeschichte. Wir schauen uns an, wie Jesus ausgeharrt hat, in allem bis zum Ende den Weg gegangen ist. Das Ausharren des Christus. Was hat Jesus alles getan, damit wir Heil bekommen? Damit wir Rettung bekommen? Was hat Jesus alles getan und ausgeharrt, damit wir sicher sein können? Hey, uns ist vergeben. Und das ist die Perspektive, die wir brauchen. Ich werde das gleich vertiefen und ich werde euch das an anderen Stellen ein bisschen noch mehr zeigen. Also, das Ausharren ist darum ein Kennzeichen der Kinder Gottes, weil das letztendlich ein Kennzeichen Gottes selbst und seines Sohnes ist. Darum ist es auch so oft im Neuen Testament in der Botschaft der Apostel gewesen. Es ist wirklich überall verankert, in den Briefen, in der Apostelgeschichte, bis zur Offenbarung finden wir überall dieses Merkmal. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums. Hat etwas mit Ausharren zu tun. Und ich zeige euch das. Ich denke wirklich, ich hoffe, mir gelingt das, diesen Punkt gut rauszuarbeiten, warum der so wichtig ist. Weil für viele Christen ist es nicht positiv belegt. Wenn man davon sagt, ihr müsst ausharren bis ans Ende. Ja, woher weiß ich, dass ich es schaffe? Ich bin nicht so gut in Ausharren. Die Treue ist ja nicht aller Menschensache, gell? Wir haben, also wenn wir sagen, hey, ausharren, dann ist, was empfinden wir dabei? So eine Pflicht, eine Verantwortung, und dann kann ich das, ja, woher weiß ich, dass ich bis zum Ende ausharre? Das ist das Erste. Das Zweite ist, was bedeutet in was ausharren? Was bedeutet dranbleiben? In was muss man bis zum Ende bleiben? Nicht sündigen? Keine Fehler machen? Ist das dann die Garantie? Wer aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden, richtig? So, das ist das Zeugnis der Schrift, sagt Jesus. Wer aushart bis ans Ende, rettet durch Ausharren die Seelen retten. In Lukas Evangelium heißt es zum Beispiel. Was ist unser Beitrag? Also was müssen wir tun, wenn ich das jetzt so sagen kann? Von welchem Ausharren ist hier die Rede? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir an diesem Punkt da Klarheit haben. Ich bekam eine Mail vor kurzem von einem lieben Bruder, der sagt, Willi, du redest doch von Heilssicherheit. Du sprichst doch davon, dass wir sicher in Gottes Hand sind, dass wir nicht verloren gehen. Sage ich, ja. Aber wenn die Bibel doch sagt, wir müssen bis ans Ende bewahren und ausharren, was müssen wir bewahren oder wo müssen wir ausharren? Du hast doch vorgelesen, ob wir wachen oder schlafen, wir werden gerettet werden. Ja, warum dann ausharren, oder? Ob wir wachen oder schlafen. Worin liegt das Ausharren? Wo liegt das Wachen? Was ist das? Ich zeige euch das. Geht mit mir in die Apostelgeschichte. Ich denke, wir werden jetzt einige Bibelstellen durchgehen und im Gegensatz zu einer Sonntagspredigt, Bibelstunde, kann ich mir mehr Zeit lassen als sonst. Von daher, ich werde euch die Bibelstellen aus der Bibel aufschlagen, wir werden sie nachlesen und ich hoffe, ihr werdet sie bei euch markieren, weil das wirklich herrliche Stellen sind. Apostelgeschichte möchte ich euch mit dieser Stelle beginnen. Was ist das Ausharren? In was geht es auszuharren? Kapitel 11, ab Vers 22, glaube ich, nehme ich euch da hinein. Vielleicht nehme ich ab Vers 19 euch hinein. Apostelgeschichte ab Vers 19, Apostelgeschichte Kapitel 11, ja. Die nun zerstreut wurden, waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war. So wissen wir ungefähr, wo wir uns zeitlich befinden. Stephanus wurde gesteinigt und es entstand ja eine Verfolgung. Die Gemeinde hat sich zerstreut. Schaut mal, was dann passierte, was sie gemacht haben. Also zogen sie bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Also die Juden aus Jerusalem, die wurden durch die Verfolgung zerstreut, aber sie haben natürlich die Gemeinschaft nur bei den Juden gesucht und haben das Evangelium auch nur bei den Juden verkündigt. Darauf will ich jetzt nicht zu tief eingehen. Ab Vers 20 heißt es, es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und von Kyrene, die, als nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten. Wie gut, oder? Das Wort lief, also es hörten nicht nur die Juden, es hörten auch die Heiden. Also Jesus sorgte dafür, dass nicht nur die Juden das Evangelium hörten. Und dann heißt es, indem sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigten. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das haben sie verkündigt, also auch den Heiden. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl der gläubig wurde, bekehrten sich zum Herrn. Also das Wort wirkte, es entstanden Bekehrungen, Menschen kamen zum lebendigen Glauben. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingegangen war und die Gnade Gottes sah. Und er ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, bei dem Herrn auszuharren. So will ich starten hier. Das heißt, die Gemeinde begann zu wachsen. Menschen kamen zum Glauben aus Juden und Heiden. Und dann sehen sie, oh, Gnade Gottes, Gott wirkt in seiner Gnade. Und dann geht in dem Fall Barnabas, geht hin. Und zu was ermahnte, was ist Inhalt seiner Botschaft? Er sagt, mit dem Herzensentschluss, mit ganzem Herzen, sich im Herzen einen Schluss fassen, diszipliniert zu sein. Und was zu tun? Bei dem Herrn auszuharren, bei dem Herrn zu verharren. Worin besteht das Ausharren? Ihr dürft das nicht tun, ihr müsst das meiden, stattdessen jetzt müsst ihr beschneiden lassen, ihr Heiden oder was weiß ich. Nein, bleibt bitte bei Jesus. Ihr habt das Evangelium von Jesus gehört. Ihr habt von der Gnade gehört? Ja. Bleibt bei ihm. Macht es in eurem Herzen fest, bei Jesus zu bleiben und es davon nicht abzurücken, zu rechten oder zu lenken. Das ist das Ausharren in Christus, das Ausharren bei ihm zu bleiben. Und ich möchte euch zeigen, dass alles danach, das schließt mit ein. Darum geht es. Und da ist die Gefahr, dass man von Christus abweicht, vom Evangelium abweicht, von der Gnade abweicht. Das Ausharren ist nicht, du musst Werke vollbringen. Das Ausharren, bleib bei Jesus. Bleib ihn und bei ihm. Das ist, wer ausharrt bis ans Ende. Ausharrt bei wem? Ja, bei Jesus. Das ist Rettung. Rettung gibt es nur in Christus Jesus. Also ausharren bei ihm, weil da gibt es die Rettung. Das ist unser Heil. Das ist unsere Sicherheit, bei Jesus zu sein, an seiner Seite zu stehen und nirgendwo anders. Und wer ausharrt in Christus, wer ausharrt in dem Evangelium, wer sich nicht davon abbringen lässt. Versteht ihr, das ist doch der ganze Brief von Petrus, der zweite Brief. Er sagt, damit sie im Glauben nicht wanken, sie müssen in dem Evangelium, in dem von Gott geschenkten Glauben, darin müssen sie ausharren. Das mehrt und stärkt unsere Heilsgewissheit, unsere Sicherheit, dass wir gerettet sind. Also, sie sollen im Jesus Christus bleiben. In Apostelgeschichte 13 nehme ich mit hinein, da wir nicht groß blättern müssen. Wir sind in Antiochia und Pisidien. Paulus hält eine gewaltige Predigt, eine herrliche Auslegung des Alten Testaments, die es lohnenswert ist, durchzuarbeiten, gründlich durchzulesen. mit herrlichen Argumentationen. Da kann man einiges lernen, wie man mit den Psalmen umgehen soll. Also da eine Empfehlung von in den Kapiteln. In gewisser Weise ist eine Parallele zur Apostelgeschichte 2. Also das, was Petrus in Apostelgeschichte 2 gepredigt hat, das wird uns in Apostelgeschichte 13 fast 1:1 gezeigt. Das hat Paulus genauso gepredigt. Also die beiden waren auf der gleichen Wellenlänge. Die haben das Gleiche getan, die haben das Gleiche gepredigt, die haben das gleiche Anliegen. Und Lukas stellt ja Petrus und Paulus parallel und zeigt, die haben wirklich das Gleiche getan und in dem Fall die gleichen Predigten gehalten, die gleiche Auslegung gehabt. Und hier ist die Parallele zur Apostelgeschichte 2, ist Apostelgeschichte 13, die Predigt von Paulus. Und in diesem Zusammenhang, nachdem Paulus diese gewaltige Predigt beendet hatte, ich lese ab Vers 43. Als aber die Synagogeversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und der anbeteten Proselyten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und zu ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also Menschen bekehren sich aus Juden und Heiden. Das ist wieder der gleiche Kontext. Und was ist ihre Ermahnung? Was ist ihr Zureden? Hart aus, beharrlich zu bleiben, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist eine andere Ausdruck. Auszuharren, und zwar in was? In der Gnade. Das ist, was übrig bleibt bei ihnen. Sie sagen, okay, wenn wir jetzt gehen, wir bitten euch, weicht nicht ab von der Gnade. Beharrlich, ausharrend bei der Gnade Gottes zu bleiben. In dem verkündigten Evangelium, in Kapitel 13 wird das ja, können wir alles nachlesen, wer Jesus Christus ist, was er getan hat, all diese Dinge. Und er sagt, bleib bitte bei dieser Gnade. Bleib bei der Erfüllung der Schrift in Christus. Bleib darin. Das ist, wozu er sie auffordert. Geht mit mir in Römerbrief, Kapitel 8. Was wir sehen mit zahlreichen Bibelstellen uns belegt wird, dass eben dieses Ausharren sich auf das Evangelium bezieht. Dass das Ausharren sich auf die Gnade bezieht, dass das Ausharren sich auf Jesus Christus bezieht. Darin sollen wir standhaft bleiben. Das ist etwas, wo wir nicht nur einmal uns disziplinieren und sagen, ja, das will ich tun, sondern darin müssen wir jetzt permanent bleiben, ausdauernd, bis zum Ende bei diesem bleiben. Das ist der ganze Zusammenhang von diesem Ausharren. In Römer Kapitel 25 heißt es, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Die Rettung, die wir haben, die ist fest. Die Rettung, die uns geschenkt ist, ist sicher. Sehen wir das? Eben nicht. Und das ist ja der ganze Kampf. Wir erleben im Fleisch Versuchungen, wir erleben in unserem Fleisch Niederlagen, wir erleben, dass wir sündigen und fallen und dann beginnen wir zu zweifeln. Ich möchte euch etwas Wichtiges zeigen, indem ihr mit mir ein paar Verse vorher liest. Steigt mit mir ab Vers 19 mit hinein. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung wartet, bis endlich die Kinder Gottes offenbart werden, also als offenbart werden, was sie wirklich sind, nämlich wirklich Kinder Gottes. Noch erkennt man sie nicht unbedingt. Ja? Ein Pastor hat mal gesagt, ich vermute, dass ich im Himmel sehr überrascht sein werde von vielen Gemeindengliedern, von denen ich dachte, wo ich mich wundere, ach, du bist auch dabei. Sagt die werden sie ja dann erkennen. So. Die Rede hier, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, bis das passiert. Dann spricht der Vers 20, denn die Schöpfung ist in Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also wir reden jetzt vom Kontext der Hoffnung. Wir hoffen auf etwas. Wir hoffen, dass etwas passiert, nämlich das Offenbartwerden der Kinder Gottes. Und also Rettung der Kinder Gottes, Rettung der ganzen Schöpfung. Und jetzt ist das ganze Thema Hoffen. Und jetzt erklärt Paulus diese Hoffnung und sagt, Vers 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Auf was warten wir? Was soll erlöst werden? Andersrum, was soll nicht erlöst werden? Unsere Seele, unser Immateriell, unser Geist. Wir erwarten nicht unsere Rettung, unsere Seele und somit die Rettung von Sünden und Vergeben. Das ist sicher. Wir haben doch schon die Anzahlung bekommen. Wir haben schon die Erstlingsgabe bekommen. Wir sind doch schon Kinder Gottes. Wir haben schon doch einen Teil an seiner göttlichen Natur. Wir warten auf was? Auf die Erlösung unseres Leibes. Und das ist in Niedrigkeit, das ist in Schwachheit. Das fällt. Die Erlösung ist nicht, wir hoffen, wir werden gerettet. Wir hoffen, dass es bald geschieht, dass unser Leib erlöst wird. Der macht uns gerade noch Probleme. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und Paulus sagt dann Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Wir sind schon gerettet. Und wenn Paulus dann davon redet, dann ist es kein Widerspruch. Er sagt auf der einen Seite, wir erwarten die Erlösung, und er sagt, wir sind schon gerettet. Was er damit meint, wir sind schon gerettet, aber der Leib muss noch erlöst werden. Und er sagt, aber das Ganze auf Hoffnung hin. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wir wissen, dass wir gerettet sind. Wir wissen, dass uns in Jesus Christus durch Gnade die Vergebung der Sünden zuteil geworden ist. Wir wissen das. Wir wissen aber, wir leben in dieser Welt und der Leib ist in der Schwachheit und darum fallen wir und darum seufzen wir und sind müde und hoffen, aber nicht in der Hoffnung, oh, hoffentlich klappt das, wie wir hoffen. Es ist eine lebendige Hoffnung, die nicht zustanden wird. Eine Hoffnung, das heißt, ich weiß, es wird passieren. Und woher weiß ich das? Woran zeigt sich, dass unsere Hoffnung wirklich lebendig ist? Woher zeigt sich, dass unsere Hoffnung echt ist? Ausharren. Paulus bringt das in Zusammenhang und sagt, so warten wir mit Ausharren, weil wir eben eine lebendige Hoffnung haben. Darum warten wir. Wir warten halt. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, es kommt und wir werden erlöst werden von diesem Leib. So ist Ausharren mit Hoffen verknüpft. Und was ist die Hoffnung? Erlösung. Nicht zweifeln, hoffen. Römer Kapitel 5, nee, das habe ich. Geht mal mit mir in 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief. Paulus hat in diesem Brief so viel an Timotheus von diesem Ausharren geschrieben. Wenn er seinen jungen Mitarbeiter ausrichtet, wenn er diesen jungen Pastor zurüstet und ihn dazu ermutigt, diesen Dienst zu tun, dann redet er in diesem Brief mehrmals, wirklich an vielen, vielen Stellen, redet immer wieder vom Ausharren, Ausharren, Ausharren. Das wünscht er sich für Timotheus und er sagt selbst, Timotheus, gell, ich bin dir doch da als Vorbild gewesen und du bist doch mir nachgefolgt. Und was war ein Wesensmerkmal meines Dienstes, Timotheus? Ausharren, oder? Nur als Beispiel, schaut mal Kapitel 6, neues Beispiel, nicht zu viel, Vers 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe an nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also das ist, was Paulus sagt. Er erinnert daran, das Ausharren gehört zu seinem Dienst, gehört zu seinem Glauben, gehört zu seinem Lebenslauf. Und immer wieder, 2. Timotheus 3, Vers 10, das könnt ihr euch aufschreiben, nachlesen, das spare ich jetzt an dieser Stelle. Er sagt, du bist mir doch gefolgt, Timotheus, und du bist mir doch gefolgt. Und dann zählt er verschiedene Dinge auf und sagt, auch im Ausharren, du bist doch meinem Vorbild gefolgt. Das ist doch etwas, was du von mir gelernt hast. Dieses Ausharren auf die Gnade Gottes, dieses Ausharren in der Hoffnung auf unsere Rettung in Jesus Christus und bei ihm bleiben, ist ein Bestandteil der gesunden Lehre. Das ist eine gesunde Lehre. Empfinden nicht viele. Viele halten das für eine ungesunde Lehre, die Heilssicherheit. Viele sagen, das ist gefährlich, das macht Christen träge, das können ja sündigen, wenn sie gerettet sind. Das gehört zum Bestandteil der gesunden Lehre. Schlagt mit mir Titus, Titusbrief 2, Vers 2. Paulus schreibt an seinen weiteren Schüler, einen weiteren Pastor, den er zugerüstet hat. Titus 2, Vers 2. Ich fange bei 1 an. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und in diesem Zusammenhang zählt er Dinge auf, was gehört zu der gesunden Lehre. Und dazu gehört eben die Lehre des Ausharrens. Das gehört dazu, dass wir wissen und dadurch gestärkt werden und ausgerichtet werden, eben bei Jesus und bei der Gnade, bei dem Evangelium zu bleiben. Das haben die Apostel von Anfang an in jeder Gemeinde getan und die Gläubigen darauf ausgerichtet. Wir laufen hier einen Wettlauf und wir brauchen diese Ausrichtung. Und wir brauchen diese Ausdauer in diesem Wettlauf. Und ich sage wirklich, das ist kein 100-Meter-Sprint. Dieser Wettlauf ist nicht von hier jetzt bis nach Hause und dann schnell überstehen, sondern das ist unser Leben. Solange wir in diesem Leib hier leben, werden wir diesen Wettlauf laufen. Und wir müssen in diesem Wettlauf uns selbst disziplinieren. Und dazu brauchen wir dieses Ausharren. Geht mal mit mir in eine sehr bekannte Stelle, die wir mehrfach gelesen haben und ich euch sie in diesem Kontext wieder vorlesen möchte. Hebräerbrief Kapitel 12. Hebräerbrief Kapitel 12. Ab Vers 1. Deshalb lasst uns auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den von uns liegenden Wettlauf. Also da ist diese Aufforderung. Deswegen sage ich, das ist die Botschaft, das ist immer wieder, das gehört zu der gesunden Lehre dazu. Das ist etwas, was die Apostel permanent gepredigt haben. Lauft mit Ausdauer den Wettlauf, unseren Wettlauf in dieser Welt. Aber jetzt, schaut mal, was ist diese Ausdauer? Worin sollen sie ausdauern laufen? Was ist der Inhalt dieser Ausdauer? Schaut mal Vers 2. Indem, und das kennt ihr gut, oder? Indem wir hinschauen auf, das ist etwas, wie oft haben wir es schon gelesen? Und wir haben es schon selbst gelesen. Was bedeutet Ausdauern? Worin müssen wir die Ausdauer haben? Ausdauer, indem wir hinschauen auf Jesus. Warum ist das wichtig? Lest mit mir weiter. Und ihr könnt es wahrscheinlich nicht auswendig sagen, ihr müsst wahrscheinlich das gar nicht lesen. Warum müssen wir auf Jesus schauen? Weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Das ist die Art und Weise, wie wir diese Ausdauer fördern und auch in dieser Ausdauer bleiben können. Wir müssen ausdauernd bei Jesus bleiben. Warum? Wir müssen mal schauen und begreifen, er ist der den Glauben anfängt und er ist auch der den Glauben vollendet. Versteht ihr, warum Ausdauer in dem Zusammenhang der Heilssicherheit eingeordnet ist? Warum Petrus jetzt hier davon spricht, dass wir im Ausdauern zunehmen, weil das wird uns in uns eben die Gewissheit unserer Rettung fester machen. Warum? Wir verstehen, wir schauen auf Jesus, wir bleiben bei ihm, wir rücken ihn nicht zu Rechten, nicht zu Linken, dann bleiben wir bei seiner Gnade. Und wenn wir bei ihm und seiner Gnade bleiben, dann begreifen wir, er ist der, in uns den Glauben gewirkt hat. Oder denken wir da anders? Ich habe von meinem geistigen Auge sehe ich meinen lieben Bruder, der sonst immer da saß, als die Ordnung hier noch eine andere war. Und ich bin mir sicher, der würde danach beten, mit seiner unverkennbaren Stimme, und würde das Zeugnis geben, dass er nicht wollte, aber der Herr ihm den Glauben geschenkt hat. Mit Sicherheit, mit Tränen in den Augen, das bezeugen. Und in diesem Wissen, der Glaube ist uns von ihm geschenkt, er ist der Anfänger, er hat dieses Werk in uns angefangen. Und wenn Jesus Christus, der Gott allen Ausharrens selbst ist und diesen Glauben in uns angefangen hat, wird er das nicht vollenden können? Wird er nicht ausharren in dem Werk mit uns und an uns? Ja, er wird's tun. Darum schaut auf ihn und hört nicht auf, das zu tun. Schaut auf Christus. Ich lese euch das so. Indem wir hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, der Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. So, Jesus und sein Erlösungswerk. Worin sollen wir ausharren? Darin. Ist ziemlich einfach, oder? Ich weiß, ich hätte es auch viel kürzer machen können. Aber dann, es sollte sitzen. Und ich sage, ich nehme mir die Zeit. Wir müssen das immer wieder betrachten und immer wieder verstehen, dass in diesem Zusammenhang wir von Ausharren die Rede ist. In dem Evangelium bleiben. Wer ausharrt bis ans Ende, in was? Im Evangelium. Wer ausharrt bis ans Ende, in was? In der Gnade. Wer ausharrt bis ans Ende, in was? In dem Sohn Gottes. Das ist das Ausharren der Heiligen. Und in diesem Zusammenhang hoffe ich, wenn ihr diese Stellen lest und dieses Wort euch aufleuchtet, ihr es in diesem Zusammenhang versteht. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich habe noch ein paar Minuten. Schaut man die weiteren Fülle an Stellen, in dem das Ausharren auftaucht, dann wird ein weiterer Kontext deutlich. Nicht nur, dass wir uns da beim Evangelium von Jesus Christus befinden, sondern dass dieses Evangelium und dieser Glaube, den wir haben, im Kontext von Leiden immer stattfindet. Das heißt, wir leben diesen Glauben und werden angefochten in diesem Glauben im Kontext von Bedrängnissen. Es geht darum, an diesem Jesus Christus, an diesem Evangelium der Gnade festzuhalten, trotz der Bedrängnisse, trotz der Leiden, trotz der Angriffe, trotz der Versuchungen. Darum ist dann die Rede von Ausharren. Wenn es gut läuft, dann braucht man kein Ausharren. Wenn es keine Schwierigkeit gibt, dann ist Ausharren nicht notwendig. Aber wenn es darauf ankommt, wenn das in Frage gestellt wird, wenn Angriffe kommen, wenn man sich dazu positionieren muss und es vielleicht einen sogar etwas kostet, dann zeigt sich das. Und dann zeigt sich eben auch das Kennzeichen der Kinder Gottes. Bleiben bei Jesus, bleiben bei der Gnade. Das ist dann das Ausharren. Und da bekommt das Ausharren eben diese neue Dimension. Und da gibt es zahlreiche Bibelstellen, die immer wieder vom Ausharren im Kontext von Leiden reden. Ich werde euch ein paar zeigen, damit ihr sie in eurer Bibel markieren könnt. Zurück zum Römerbrief. Römer Kapitel 12, Vers 12. Paulus ist eben an diesem Punkt, wo er darüber redet, dass wir unseren Glauben als einen Gott wohlgefälligen Gottesdienst leben sollen. Und da gibt es einiges, das er hier uns vor Augen malt. Unter anderem ist Vers 12, sagt er, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus. Also hier bringt er das Ausharren in Zusammenhang mit Bedrängnis. In Bedrängnis brauchen wir dieses Festhalten bis zum Ende an Jesus, Festhalten bis zum Ende am Evangelium. Geht mit mir 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Heute ist viel nachschlagen, gell? Da macht die Bibelstunde Namen alle Ehre. 2. Thessalonicher 1, ich bin schon beim Timotheus. Ich lese ab Vers, ab Vers 3. 2. Thessalonicher Kapitel 1, ab Vers 3. Wir müssen aber Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt. Das ist ein gutes Zeugnis. Sodass wir selbst von uns euer rühmen, in den Gemeinden Gottes, das heißt, Paulus sagt, wir sehen bei euch, ihr wachst im Glauben. Dinge nehmen zu, es ist offensichtlich, ihr seid Kinder Gottes. Und Paulus tut das, was ich mich niemals trauen würde, er sagt, und wir rühmen uns euch. Also wir geben ein bisschen mit euch an. Wenn wir so rumkommen, sagen, hey, wisst ihr was, die Thessalonicher. Also wir haben da gepredigt und die haben das Evangelium angenommen. Und wisst ihr, was für Fortschritte die machen? Also, Und dann sagt er, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Das ist ihr Ruhm. Ruhm, nicht Ruhm. Ruhm. Ja. Die sagen, guck mal, nicht nur diesen echt, sondern die sehen, dass sie trotzdem bei Jesus bleiben, obwohl es sie wirklich viel kostet, sich zu diesem Evangelium zu stellen, sich zu diesem Christus zu stellen, sich zu dieser Gnade zu stellen. Es kostet sie. Sie kommen in Bedrängnisse, sie kommen in Verfolgungen und sie müssen diese Dinge erdulden. Und er sagt, wir rühmen und die harren aus darin. Sie bleiben, sie weichen weder zu Rechten noch zu Linken. Darum sagt Paulus an einer anderen Stelle, all die, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Die Gottesfurcht kommt ja gleich als nächstes, zumindest in unserer Reihenfolge. Aber das bringt es mit sich, bei der Gnade zu bleiben, bedeutet, bei Jesus zu bleiben, bedeutet, Bedrängnisse hineinzukommen. Und darum heißt es, in diesen Bedrängnissen gilt auszuharren. Geht mit mir in die Offenbarung. Ans Ende der Bibel. Ich finde es höchst interessant, wie Johannes sich selbst identifiziert, mit welchen Merkmalen er sich selbst vorstellt. In der Offenbarung Kapitel 1 ab Vers 9 schreibt er und stellt sich vor und sagt, ich Johannes, Offenbarung Kapitel 1 Vers 9, ich Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und Ausharren. Drei Dinge nennt er. Drei Dinge, mit denen er sich identifiziert und sagt, ich bin ein Bruder von euch. Und was erleben wir alle? Wo haben wir alle Anteil? Erstens Bedrängnis. Zweitens Königtum, das stellt er in die Mitte, das ist chiastisch. Er sagt, das ist am Königtum, das heißt am Reich Gottes. Nicht später, sondern er hat schon Anteil am Reich Gottes und am Ausharren. Das sind die Merkmale. Und diese Dinge, diese Merkmale ziehen sich ja durch die ganze Offenbarung durch. Die bedrängte Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, die angefochtene Gemeinde. Warum? Um des Reiches Gottes willen, um Christi willen. Und was ist das Kennzeichen? Jesus sagt, ich kenne euer Ausharren oder eben nicht. So, da sagt Johannes, ich habe Anteil am Bedrängnis und ich habe auch Anteil, nicht nur am Königtum, sondern auch am Ausharren. Ich bin euer Bruder. Der Kontext des Leidens ist Kapitel 13. Jetzt ganz wichtig, dass wir diesen Zusammenhang hier haben. Wenn wir in Kapitel 13 ankommen, das dauert eine Weile, bis man dann sich durchgearbeitet hat, dann werden uns zwei Tiere vorgestellt, das eine Tier aus dem Meer und das andere Tier aus der Erde. Und sie haben alle ein Anliegen, die Gemeinde zu verfolgen und die Gemeinde zu verführen. Und in Bezug auf was? Auf ihren Glauben hin. Das heißt, ihr Glaube, den sie in Jesus Christus haben, der wird ihnen Bedrängnis geben. Und in dem Fall werden diese zwei Tiere kommen und werden das tun, wer sich fragt, welche Tiere sind das und warum, Einladung zum Kreuzlichtseminar, das Studium der Offenbarung. Auf jeden Fall, und dann offenbart uns das Wort Gottes etwas über sie. Und ich lese euch ab Vers 5, Kapitel 13. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete. Und es wurde ihnen Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete sein Mund zu Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihnen gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes vor Grundlegung der Welt. Also ist die Rede von einer großen Verführung. So viel verrate ich euch, es ist nicht der böse Antichrist. Nicht nur einer. So. Hier ist die Rede von einer großen Verführung und von denen, die dieser Lüge glauben, die dieser Lüge nachfolgen. Aber dann ist davon die Rede, dass ihm Macht gegeben worden ist, diesem Tier. Dieser Macht wurde gegeben, was zu tun. Schaut mal Vers 9. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Also, ihr Glaube wird in dieser Welt geprüft, beziehungsweise wegen ihres Glaubens, weil sie eben nicht das Zeichen an die Stirn und die Hand nehmen. Weil sie eben nicht dazugehören, weil sie in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Das heißt, weil sie Kinder Gottes sind, wird das ihnen was bringen? Verfolgen und nicht wenige werden dafür sterben. Manche werden getötet werden für ihren Glauben. Und hier, dann sagt Jesus durch das Wort, hier ist das Ausharren. Da, wo es drauf ankommt, da ist das Ausharren. Sich zu Christus in diesem Glauben und die Schrift lehrt, Menschen, die Gemeinde wird nicht davon bewahrt. Ihm wurde Macht gegeben. Von wem? Wer hat ihm Macht gegeben? Wer kann das allein tun? Gott. Das hat er nicht in seiner eigenen Macht und Fähigkeit getan. Hier ist das Ausharren. Hier wird sich die Echtheit des Glaubens offenbaren. In denen die Ausharren. Kapitel 14, vielleicht noch Vers 12. Und auch da lese ich euch nehme ich mit hinein, ab Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihm und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt und seine Stirn und seine Hand, und an dieser Stelle verrate ich euch, das hat nichts mit Impfen zu tun, hat nichts mit einem Chip zu tun, nichts damit zu tun. So wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt ist, im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Wiederum. Hier steht gegenüber denjenigen, die einem antichristlichen, nämlich gegen Christus System leben, das Glauben, sich das, dieses Denken annehmen, dieses Handeln annehmen, sich damit identifizieren. Die stehen im Gegensatz zu denen, die das Ausharren haben. In was? In dem Gebot Jesu. Die bei Jesus bleiben. Die im Evangelium bleiben. Die im Glauben an Jesus Christus bleiben. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Bleiben bei ihm. Ich möchte euch nochmal, deswegen in der Vorarbeit, möchte ich euch nochmal deutlich machen, wir reden hier beim Ausharren, bleiben im Evangelium, in der Gnade bleiben, da ist die Versuchung. Brauchen wir keine, was wir sich erwarten, keine Monster, keine Ungeheuer, nochmal, keine Chips, keine Barcodes, nichts von dem wird uns, nicht in diesen Dingen müssen wir ausharren. Ich denke manchmal, wenn manche Gläubigen in dem Evangelium so ausharren würden, wie in dieser Frage, hey, ich wäre glücklich. Wenn sie so stur bleiben würden, so ernsthaft da sein würden, in der Gnade zu bleiben und darauf zu pochen, dass das allein das die Wahrheit ist, wie sie manche mit diesen Themen umgehen, dann würde ich denken, ja, so fest, so sicher. Da ist das Ausharren und nicht, tut mir leid, wenn ich da das Thema, ich muss es aufgreifen, und nicht, ich kann mich nicht chippen, nicht impfen lassen, denn das ist gegen Gottes Willen. Nochmal, egal, ich rede jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist, Impfung. Das ist nicht der Punkt. Ausharren im Evangelium, darum geht es hier. Wir haben, zum Schluss nehme ich euch da hinein, wir haben einige Beispiele in der Schrift und ich werde euch eins nur rauspicken, in denen uns die Schrift uns da wirklich ermutigt, darin zu bleiben und uns da ja, damit auch tröstet. Und damit schließe ich die heutige Bibelstunde und bitte ich euch mit mir, Jakobusbrief aufzuschlagen. Jakobusbrief ist die letzte Stelle für heute in diesem Zusammenhang. Jakobus Kapitel 5 am Ende vom Jakobusbrief. ab Vers 7. Jakobus schreibt: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Das Gleichnis, das Bild ist einleuchtend. Wenn der Bauer im Frühling oder wann wird gesät? Danke. Ich vermute, so abspekuliert, im Frühling wird gesät. Dann kann er noch nicht erwarten, dass wenn er in Anfang Frühling etwas sät, dass er dann Ende Frühling schon oder am nächsten Tag dass schon die Frucht hervorbringt. Er braucht Geduld, er braucht Ausharren, er muss abwarten. Aber er weiß, ich habe da gesät, es wird kommen. Es wird kommen, ich werde Frucht davon empfangen. Und das ist das Bild, was Jakobus hier aufgreift. Er sagt, wenn gesät wurde, es kommt. Wenn wir eine Anzahlung empfangen haben, wenn wir den Geist Gottes empfangen haben, wenn das Wort in uns als Same hineingelegt worden, dann wird es doch eine Frucht hervorbringen. Es wird kommen. Und der Gedanke, den er vermitteln möchte, hart aus, wartet, seid geduldig, geht den ganzen Weg und geht den Weg bis zum Ende und fangt nicht an, mittendrin zu zweifeln und nochmal aufzugraben und ist noch drin oder was ist da los? Schaut mal, er schreibt ab Vers 8, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Wie stärkt man sein Herz? Das hat was mit dem Denken zu tun. Richtet euer Denken darauf aus. Macht's fest in eurem Herzen, bei Jesus und bei seiner Gnade auszuharren. Er sagt, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ein wichtiger Satz. Seufzt nicht gegeneinander. Seid nicht ungeduldig miteinander. Darum bringt das in diesen Zusammenhang. Wurde eine Frucht gesät? Sie wird Samen gesät, sie wird Frucht bringen. Habt Geduld. Geduld nicht nur in Bezug auf euren eigenen Glauben, Geduld auch in Bezug auf andere Glauben. Wenn Jesus das Werk angefangen hat, wird es vollenden. Er wird es tun. Habt Vertrauen, habt Geduld. Seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Also erinnert euch an das, was Paulus gesagt hat. Die Schrift wurde geschrieben, wozu? Damit wir durch die Schrift Ermutigung bekommen. Und zwar zum Ausharren und zum Trost. Und wie macht er das? Er sagt hier, schaut euch die Propheten an, schaut euch, wie Gott mit ihnen gegangen ist, schaut euch ihr Ausharren in den Leiden. Und da bringt er natürlich, wer ist das Paradebeispiel für Leiden? Wir kennen es hier. Und da schaut man, was er sagt. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. So, das stärkt euer Herzen damit, euer Herzen auf die Liebe Gottes ausgerichtet sein, auf die Liebe und das Ausharren des Christus ausgerichtet sein. Schaut euch, wie war es bei Hiob? Der Herr hat ihm viel zugemutet, er musste viel leiden, aber schaut euch das Ende an, wie ist es ausgegangen? Und die Schrift sagt, schaut euch das Ende an, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist in der Art und Weise, wie wir unser Herz ausrichten und auf das Ausharren ausrichten. Geduldig. Gott ist ein Gott des Ausharrens und Christus ist unser Herr des Ausharrens und wir wollen und sollen bei seiner Gnade bleiben. Damit das gelingt, damit wir auch im Ausharren zunehmen, damit wir in dieser Gnade bleiben, braucht es etwas. Gottesfurcht oder Gottes Seligkeit. Was das bedeutet, in der nächsten Bibelstunde. Da gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. Was hat es mit dieser Gottesfurcht auf sich? Und ich schicke euch mit einer Frage nach Hause und ist eine Woche könnt ihr für euch sie beantworten. Braucht es Angst vor Gott, um auszuharren? Also braucht es Furcht von den Konsequenzen, damit wir bei ihm bleiben? Wen sonst nicht? Was ist mit dieser Gottesfurcht gemeint? Ist die Gottesfurcht die Angst vor Gott, die uns Ausharren beibringt oder nicht? Ihr vermutet nicht, gell? Gut vermutet. Warum das nicht die Angst ist, sondern etwas anderes. Herzliche Einladung zu der nächsten Bibelstunde. Ich möchte beten. Jesus Christus, und dich bitten, mein Herz und das Herz deiner Kinder, meiner lieben Geschwister, auf deine Gnade auszurichten, auf deine Liebe auszurichten und auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und dass wir gewiss sind unserer Rettung und gewiss sind unseres Heils, ja, dass wir darin zunehmen in dieser Gnade, dass der Friede in unserem Herzen immer größer wird, so der Petrus im Anfang des Briefes sich für uns, ja, gewünscht hat und geschrieben hat, Herr, dass das in unserem Leben wirklich Realität ist. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen und befehle uns dir und deiner Gnade an. Amen. Gottes Segen. Kommt gut nach Hause. Bis bald.